بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Krankheiten der Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor den Krankheiten bewahren. Und zwar geht es mit einer weiteren Krankheit, und zwar die Voreiligkeit. Also, dass man nicht sachte ist, dass man nicht vorausschauend ist, sondern unweise und unvernünftig handelt aufgrund der Voreiligkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte diese Voreiligkeit im Koran und auch der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi in der Sunna. Was bedeutet es, dass man voreilig ist? Es bedeutet, dass man überstürzt handelt, ohne Überlegung und ohne nachzudenken. Der Gelehrte Miskawai oder Miskuya sagte, Überstürztheit bedeutet, sich auf etwas einzulassen, worauf man sich nicht einlassen sollte. Also man macht etwas, ohne darüber nachzudenken. Ist das überhaupt gut? Ist das nicht gut? Bringt das mich nach vorne oder auch nicht? Und Ar-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, sagte, Eile bedeutet, etwas zu suchen und danach zu streben, bevor seine Zeit gekommen ist. Also Eile bedeutet, ich möchte etwas erreichen, obwohl die Zeit nicht gekommen ist. Deswegen gibt es im Arabischen die Redewendung oder diesen Spruch, wer voreilig etwas tut, wird davon oder daran gehindert, es zu erreichen. Also das Ziel und den Nutzen zu erreichen. Und der Unterschied zwischen Voreiligkeit und Initiative, also auf Arabisch Al-Ajala, Voreiligkeit, oder auch Al-Tahawwur, gibt es viele Begriffe, die das umschreiben, und Al-Mubadara. Al-Mubadara ist die Initiative, dass du eben beginnst, dass du ein Pionier bist. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Eile, Überstürztheit und unüberlegtes Handeln ist. Also wenn du etwas machst ohne Überlegung, ohne zu schauen, was sind Vorteile, was sind Nachteile, dann ist das keine Initiative, sondern das ist Überstürztheit. Wenn du aber überlegt hast und du weißt, du kannst es und es bringt was und es ist gut und du bist der Erste, der das macht, dann ist das Initiative. Und das ist gelobt. Also die Schnelligkeit ist nicht der Grund für Lob und Tadel. Allah Azza wa Jalla sagt, wasari'u, und seid schnell, ja, also Wetteifer, sabiqu. Das heißt, du sollst zügig machen. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam erklärte auch, dass der eine den anderen im Guten überholt hat. Als er sagte, alayhi salatu wassalam, dass 70.000 ins Paradies kommen, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Da sagte Ukasha, o Gesandter Allahs, mach Dua, dass ich dazu gehöre. Dann sagte er, mögest du dazu gehören. Da kam ein anderer und sagte, ja Rasulullah, ich auch. Mach auch Dua für mich. Da sagte er, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha war schneller. Also das heißt, in guten Dingen sollst du zügig handeln, nicht träge sein. Wenn es gut ist, und wann ist es gut? Nicht nur, wenn die Tat an sich gut ist, sondern auch, wenn die Zeit gegeben ist und die Art und Weise richtig und gut vollzogen wird. Und das ist Weisheit. Al-Hikmah fi'lu ma yanbaghi في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. Richtiges zu tun, zur richtigen Zeit, auf richtige Art und Weise. Das ist Weisheit. Also, عجلة oder تهور, also Voreiligkeit oder Überstürztheit, ist das Falsche zu tun. Und Initiative ist das Richtige zu tun. Beides haben etwas gemeinsam. Die Schnittmenge von beiden ist was? Beides geschieht schnell. Besonders heutzutage leben wir in einer Zeit, in der Schnelligkeit geboten ist. Also nicht geboten ist, weil es gut ist, sondern der Druck der Menschen. Ja, du musst der Erste sein, der das postet, die Nachricht weitergibt, den Kommentar abgibt. Und das ist etwas Gefährliches. Denn dann macht man es unüberlegt. Ja, und viele, besonders in Social Media sehen wir, die müssen alles kommentieren, über alles reden. Egal was passiert, er gibt seinen Senf ab. Und das ist auf jeden Fall Überstürztheit, denn das wird geschrieben. Alles, was du sagst, wird geschrieben. Die Engel sind da. Ist es gut, wirst du belohnt. Ist es aber schlecht, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Aber hast du in diesen Millisekunden, in der du reagiert hast, überlegt, ob es gut ist oder nicht? Also, das ist erst einmal die Eile oder die Überstürztheit. Allah Azza wa Jal sagt, خُلِقَ الْإِنسَانُ min ajal. Der Mensch ist aus Eile erschaffen. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Ich werde euch meine Zeichen zeigen, so beeilt euch nicht. Also immer mit der Ruhe. Meine Zeichen, die Zeichen Allahs, die werdet ihr noch sehen. Das ist eine Drohung. Das ist eine Drohung. Möge Allah uns davor bewahren. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. Der Mensch ist aus Eile erschaffen. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte, da seine Natur, also die Natur des Menschen, aus Eile geprägt ist, ist es, als wäre er aus ihr hervorgegangen, als wäre sie ein Bestandteil seines Wesens. Also die Ayah bedeutet nicht, du bist aus Wasser und Blut und Fleisch und Knochen und Eile. Nein, sondern das bedeutet, da der Mensch so voreilig ist, so hastig ist, so unüberlegt handelt, als ob seine Materie und Substanz, aus der er erschaffen ist, Eile ist. Also Allah Azza wa Jal erklärt, dass dies eine Eigenschaft bei Menschen ist, die immer ist, also sehr oft. Sehr, sehr oft ist man voreilig. Nun, wenn dem so ist, dass der Mensch so handelt, als ob er aus Eile erschaffen wurde, was kann er dann dafür? Nun, dieser Trieb, den brauchst du. Also dieser Grundtrieb, Initiative ergreifen, das ist wichtig. Das Problem ist nur, wenn du es falsch ergreifst, in Fehlern, die Sünde schnell, aber die gute Tat, nee, morgen erst. Das ist natürlich falsch, anstatt dass es andersherum ist. Die gute Tat, soll ich beten oder Allahu Akbar, sofort. Soll ich Koran lesen oder Bismillahirrahmanirrahim. Soll ich die Sünde, überleg ja, was habe ich denn davon? Gutes macht dann Spaß, okay, und dann? Ja, dann die Glückshormone und ja, okay, und nach der Sünde, boah, dann geht's mir aber sowas von schlecht, Junge, ja, siehst du. Und wie lange hält das aus, dieses Glück und diese Freude? Eine kurze Zeit, ja, je nach Sünde, ja. Von mir aus, lass es eine Stunde sein, du gehst irgendwo hin, wo Haram ist und verbringst deine Stunde. Okay, die Stunde ist vorbei. Und jetzt? Ewiges Leid und Kummer und Sorgen aufgrund dieser Sünde. Also, lass es sein. Das heißt, Eile, diese natürliche Veranlagung, ich mache etwas schnell kann gut sein, kann schlecht sein, wie bei allen anderen Sachen. Die Triebe, die wir haben, nach Essen, nach Ehe und so weiter, die sind ja geboten, um sie im Halal auszuleben. Das Problem ist, wenn wir sie im Haram ausleben. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Und sie beeilen dich mit der Strafe. Also die Mekkaner damals, die haben gesagt, ja, dann bestraf uns, komm, lass die Strafe kommen. Weil sie nicht an die Strafe geglaubt haben. Sie dachten, er blufft. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Und wahrlich, Allah wird jedoch sein Versprechen nicht brechen. Nur weil heute die Strafe noch nicht gekommen ist, heißt es nicht, dass sie nicht morgen kommt. Und nur weil sie morgen nicht gekommen ist, heißt nicht, dass übermorgen nicht kommt. Und nur weil es übermorgen nicht gekommen ist, heißt nicht, dass nicht nächste Woche kommt. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre von dem, was ihr zählt. Für euch, oh, da sind schon 2 Jahre vergangen, sind schon 100 Jahre vergangen, Ungerechtigkeit, Leid und so weiter. Bei Allah, das ist nichts. 1000 Jahre bei euch sind ein Tag bei Allah, tabaraka wa ta'ala. Das heißt, Allah hat Zeit. Allah hat Zeit. Nur wir, unsere Tage vergehen schnell, deswegen denken wir, die Zeit ist vergangen, aber bei Allah nicht. Allah ist der Schöpfer der Zeit, Jalla Jalaluhu. Das heißt also, das ist eine Drohung, aber auch ein Trost für die Gläubigen. Wenn wir sehen, dieser Tyrann lebt schon seit 100 Jahren und sehr oft Tyrannen werden sehr alt. Oder nicht? Das sieht man sehr oft, wenn du siehst, so einige Herrscher, ungerechte Herrscher, der ist 90 geworden, der ist 80 geworden, der ist fast 100 geworden. Ja, nicht 40, 50, das war's. Natürlich gibt's es auch, aber sehr oft, sehr alt. Yani, wenn du dir vorstellst, Pharaon, musst du mir überlegen, Pharaon hat angefangen, die Menschen zu töten, die Kinder zu töten und abzuschlachten, bevor Musa geboren ist. Noch bevor Musa geboren wurde. Er sah ja den Traum, oder nicht? Da kommt irgendwann mal ein Baby, das wird groß und wird deine Macht beenden. Also hat er gesagt, alles klar, alle Kinder Israels, die Jungen, werden abgeschlachtet. So, da kam irgendwann mal Musa auf die Welt, alayhi salam. So, dann, was ist passiert? Musa wurde in den Fluss gelegt von seiner Mutter. Er kam zu Pharaon, Pharaon hat ihn aufgenommen. Musa wurde ein Kind, wurde ein Jugendlicher. Dann hat er ja diesen einen geschubst, er ist umgefallen, tot war er. So, das heißt, mit wie vielen Jahren hat man so einen Schlag? Bestimmt nicht mit 5 Jahren, oder? Ja, es war so ein junger Mann, sagen wir mal 17, 18, 19, so, oder nicht? Ja. So, das heißt, so mit 17, 18 ungefähr musste er flüchten. So, jetzt ist er geflüchtet und ist zu Shu'aib. Wie lange ist er dort geblieben, bei Shu'aib? Zehn Jahre. Er hat ihm gesagt, entweder du bleibst 8 oder 10 als Brautgabe, damit er die Tochter von Shu'aib heiratet. Also ist er 10 Jahre dort geblieben. So, was haben wir gesagt? 18 ungefähr jetzt, ja, von mir aus, lass es 16, 17, ist ja egal. Auf jeden Fall, die 2 Jahre machen es jetzt auch nicht aus. Sagen wir mal, er ist 18, ist zu Shu'aib, 10 Jahre dort geblieben, er ist jetzt 28. Und Pharaon schlachtet weiter ab. Also Pharaon hat ja nicht aufgehört, okay, Musa ist weg, okay, ich höre jetzt auf. Pharaon hat Bani Israel, das jüdische Volk, hat er weiterhin abgeschlachtet. So. Jetzt ist Musa a.s. Prophet geworden. Er ging ja von Shu'aib weg, war am Baum, hat dieses Feuer gesehen. Allah hat mit ihm gesprochen. Jetzt ist er zu Pharaon. Jetzt hat er mit ihm geredet. Er wollte nicht und hat weitergemacht mit der Folter. So, da hat Musa a.s. Dua gemacht. Ja, Rabbi, vernichte Pharaon. Wann wurde er vernichtet? 40 Jahre danach. Also wie lange hat Pharaon die Menschen gefoltert und unterdrückt? Wenn ungefähr fast 70 Jahre. Fast 70 Jahre dieser Tyrann. Das heißt, Allah Azzawajal sagt hier, Allah wird sein Versprechen nicht brechen. Ich vernichte euch. Aber nur weil es nicht jetzt ist und nicht in 10 Jahren und auch nicht in 50 Jahren, auch nicht in 100 Jahren. Keine Angst. Spätestens. Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Das ist ein Trost für uns. Wenn wir sehen, wie die Verbrecher, wie die Tyrannen, wie sie weiterhin verbrechen und am Ende sterben sie ohne Rechenschaft. Dann wissen wir ganz genau, Allah will sie umso schlimmer bestrafen. Abu Jahl zum Beispiel gehörte zu diesen Ungläubigen, die die Strafe Allahs herbeiforderten. Er sagte, wie Allah Azza wa Jalla es im Koran erwähnte, Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik, O Allah, wenn dies die Wahrheit von dir ist, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dann lass Steine vom Himmel auf uns regnen oder bring uns eine schmerzhafte Strafe. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist das Problem, wenn die Herzen erblinden. Möge Allah uns bewahren. Wenn er schon nicht glaubt, aber warum macht der Dua, bestrafe uns, vernichte uns? Ja, nee. Sei doch ruhig. Dass du nicht glaubst, ist ja schlimm genug. Aber dass du dann sagst, okay, dann vernichte uns. Aber das ist diese Blindheit der Herzen, möge Allah uns davor bewahren. Da offenbarte Allah was? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah würde sie nicht strafen, während du unter ihnen bist. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam ist ein Schutz. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam war Grund dafür, dass die Mekkaner verschont wurden. Subhanallah. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Aber Allah hat uns einen weiteren Grund gegeben für Schutz. Der Prophet ist gestorben, alaihi salatu wasallam. Und wir? Was machen wir jetzt? Sind wir ohne Schutz? Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam war unter den Menschen und deswegen hat Allah sie verschont. Aber Allah sagt weiter, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Und Allah wird sie nicht strafen, während sie um Vergebung bitten. Wie schön und wie herrlich diese Ayah ist. Natürlich, der ganze Koran ist herrlich. Aber wie gesagt, wir Sünder, möge Allah uns vergeben. Was machen wir jetzt? Bitten wir um Vergebung. Dann verschont uns Allah auch. Doch warum? Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Doch warum sollte Allah sie nicht strafen, wo sie doch von der heiligen Gebetsstätte abhalten? Abu Jahl hat ja die Menschen gehindert zu beten. Er wollte den Nabi sallallahu alaihi wasallam zusammentreten, während der Nabi alaihi salatu wasallam sich niederwirft. Und was war dann die Strafe? Abu Jahl wurde dann in der Schlacht von Badr getötet. Bitteschön, da hast du dein Dua. Du wolltest Vernichtung? Bitteschön. Also wurdest du vernichtet. Möge Allah uns davor bewahren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, die Gesandten, sie sind wahrlich die Unterstützten. Und unser Herr wird wahrlich die Überlegenen sein. So wende dich eine Zeit lang von ihnen ab und schau ihnen zu. Sie werden bald sehen. Beeilen sie sich etwa mit unserer Strafe? Wenn sie dann auf ihrem Platz niedergeht, wie schlimm ist dann der Morgen der Gewarnten? Das heißt, Allah Azza wa Jal warnt hier und tröstet die Gläubigen. Allah Azza wa Jal sagt, die Gesandten werden unterstützt. Und natürlich die Anhänger der Gesandten. Und die anderen, die beeilen sich mit der Strafe. Und guck mal, ich lebe noch, mir geht's immer noch gut. Und guck mal, und mir ist nichts passiert. Immer mit der Ruhe. Und diese Ayat, barakallahu fikum, müssen wir immer uns betrachten, dass sie uns ansprechen. Auch wenn der Offenbarungsgrund Abu Jahl war oder ein anderer. Es gibt eine Regel im Tafsir, die lautet, ausschlaggebend ist der Wortlaut, nicht der Offenbarungsanlass. Also nur weil eine Ayah offenbart wurde wegen Abu Jahl, heißt nicht, dass sie nicht auch dich anspricht. Das heißt also, Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat diese Ayat rezitiert, nicht nur für Abu Jahl, nicht nur als Warnung für die Mekkaner, sondern als Warnung für uns. Wenn du also ungerecht bist, wenn du also weiterhin sündigst, es gibt Menschen, die sagen, guck mal, ich betrüge und klaue und so, mir geht's gut, also kann es ja nicht falsch sein, oder? Also ich bin schlau, mir kann nichts passieren. Ja, nur weil Allah subhanahu wa ta'ala dich lässt, dir Zeit gewährt, dir Aufschub bietet, heißt es nicht, dass er dich nicht vernichten wird. Möge Allah uns vor seiner Vernichtung bewahren. Eine weitere Form der Voreiligkeit und ein weiteres Beispiel erwähnt Allah, indem er sagt, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Und der Mensch bittet um das Böse, wie er um das Gute bittet. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Der Mensch ist voreilig. Das bedeutet also, wenn jemandem etwas nicht Gutes passiert, gibt es Leute, die machen dann Dua gegen sich selbst. Möge Allah uns davor bewahren. Ja, er hat etwas nicht erreicht. Ja, und dann sagt er über sich, dass möge Allah ihn sein Leben beenden und möge er was. Warum machst du Dua gegen dich? Was ist, wenn dieser Moment ein Moment der Erhörung ist? Also, dass Allah dieses Bittgebet erhört. Und dann vernichtet Allah dich. Möge Allah uns davor bewahren. Du sollst nicht gegen dich Dua machen. Was bringt weder gegen dich noch gegen die anderen Muslime? Besonders zum Beispiel Eltern sollen kein Dua gegen Kinder machen. Oder Verwandte sollen kein Dua gegen sich selbst machen. Sag doch, möge Allah ihn recht leiten. Möge Allah ihn verbessern. Möge Allah ihn zur Vernunft bringen. Das bringt doch mehr. Möge Allah ihn vernichten. So, jetzt ist er vernichtet. Mögest du dein Geld verlieren? So, jetzt hat er sein Geld verloren. Und jetzt? Was bringt dir das? Geht's ihm jetzt besser? Nein. Geht's dir jetzt besser? Auch nicht. Also mach kein Dua gegen dich und mach kein Dua gegen die anderen. Die Gelehrten sagen, der Mensch bevorzugt das Nahe und Vergängliche, auch wenn es gering ist, gegenüber dem Jenseitigen und Beständigen, auch wenn es groß und erhaben ist. Was soll dieser Satz bedeuten? Das heißt, der Mensch sagt, gib mir heute, ist mir egal, morgen. Und das ist nicht klug. Also ich sage immer wieder ein Beispiel. Und zwar stellen wir uns vor, jemand hat kein Auto. Und jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder du kriegst ein sehr altes Auto heute oder du wartest ein Jahr und dann kriegst du ein niegelnagelneues Auto. Luxusauto. Aber nur, wenn du wartest. Du kannst nicht beides haben. Entweder das oder das. Wer von uns würde sagen, nichts da, so ich ein Jahr warten? Nee, ach was. Und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt lebensnotwendig ist oder du stirbst, wenn du jetzt kein Auto hast. Nee, du kannst weiterleben, aber eben ohne Auto. So, und wenn du wartest, hast du in einem Jahr ein Luxusauto. Jeder normale Mensch würde sagen, das ist ein Jahr. Ein Jahr, Augen auf, Augen zu, Oder Augen zu, dann wieder Augen auf. Assalamu alaikum, das Jahr ist rum. Oder nicht? Ramadan ist vor der Tür. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen. Ja Rabbi, lass uns leben bis Ramadan, ja Rabbi al-Alamin. Und beschere uns einen aufrichtigen und gesegneten Ramadan, ja Rabbi al-Alamin. Und nimm uns Ramadan an, ja Hayya Qayyum. Bitteschön. Ramadan steht vor der Tür. Das Jahr vergeht schnell. Jahre vergehen schnell. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schnell Jahre vergehen, oder nicht? Subhanallah. Ja, vor kurzem geheiratet, jetzt Kinder, Allahumma baraka wachsen. Oder nicht? Möge Allah unsere Kinder segnen. Das bedeutet also, das Leben geht schnell um. So, wenn jetzt der Mensch weiß, das Paradies wartet auf dich. Dein Platz im Paradies, den gibt es schon. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Er hat gesagt, selbst die Kuffar, ihr Platz ist schon da. In der Hölle, im Paradies. Es wartet auf sie. Aber wenn sie nicht als Muslime sterben, bekommen sie es nicht. Dann bekommen es die Gläubigen. Aber der Platz ist da, der ist reserviert. Für jeden Menschen ist sein Platz im Paradies reserviert. Bitteschön. Nein, ich will das nicht, ich will jetzt. Ist aber eine Sünde. Ist egal, ich will jetzt. Ist das schlau? Ist das klug? Ja, aber wir reden hier nicht von einem Jahr. Ja? Das Beispiel, das ist ja ein Jahr, okay. Ja? 365 Tage. Wir reden hier von einem Leben von 80 Jahren. Ja, im Verhältnis zu was? Im Verhältnis zur Ewigkeit. Wie viel Prozent ist das? Das ist 0, und dann kommen Milliarden Nullen und irgendwann kommt eine Eins. Du bleibst für immer und ewig im Paradies. Und nicht nur das. Der Genuss wird immer mehr. Ja, ich stell dir vor, man würde dir sagen, es ist nicht nur so, dass du ein Luxusauto bekommst. Nein, nein, du kriegst jeden Tag ein neues, besseres Luxusauto. Bitteschön. Man macht ja Werbung heutzutage mit, du kriegst Updates und so weiter, ja, hast ein Handy und dann kriegst du nicht nur die Software heute, sondern KI-Modell bis, was weiß ich, 10 Jahre. Das heißt, wenn du immer Neues bekommst, sagst du, boah, das ist aber ein super Angebot. Jede Frucht, die du isst im Paradies, schmeckt nicht wie die Frucht vorher. Jeder Genuss, jeder Trank, jeder Schluck ist nicht wie der Genuss vorher. Und der Genuss vorher war schon paradiesisch. Das heißt, der Genuss wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie lang? Bis unendlich. Und dafür wartest du 80 Jahre. Ist das kein Angebot? Natürlich ist es ein Angebot. Aber der Mensch ist was? Voreilig. Der Mensch ist voreilig. Der Shaitan lässt dich das Ewige vergessen und erinnert dich, lässt dich das Unendliche vergessen und lässt dich das Ewige bedenken und dich daran erinnern. Guck mal hier, guck mal wie schön, guck mal, ja, aber das ist endlich, also es endet. Aber er verzieht dir das. Und das andere, das Ewige, das daran lässt er dich gar nicht denken. Der betäubt dich durch die Gedanken an die Dunya. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, die Gläubigen, deren Herzen haben die Reise schon angetreten. Ins Jenseits. Die sind schon, die Herzen, die sind schon dort. Der überlegt nur noch, wie schön das Paradies ist und so weiter. Wer so an Allah denkt, wird die Sünde nicht, also wird keine Sehnsucht haben. Was für eine Sünde? Das ist genauso wie wenn du, entschuldigt den Begriff, ein Schrottauto siehst, wirst du sagen, boah, toll, das ist aber wirklich, hallo, was siehst du denn? Ja, siehst du nicht die Karre da? Ja, das ist wirklich wunderschön. Und so. Hallo, geht's dir noch gut? So ist der Mensch der sagt, boah, diese Sünde, boah, das ist... Geht's dir noch gut? Yawm al-Qiyamah gibt es Wein, Flüsse aus Wein, aus Honig, aus Wasser, aus Milch, alles, was du willst, jeder Wunsch wird dir erfüllt. Und jeder kann Multimilliardär werden. Durch Koran, durch Gebete, durch Spende, durch Fasten, durch guten Charakter und so weiter. Aber der Mensch ist voreilig. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lobte denjenigen, der nicht voreilig ist, der sachte die Angelegenheiten angeht. Und zwar Ibn Abbas radiallahu an überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Al-Ashaj Abd Qais sagte, in dir sind zwei Eigenschaften, die Allah liebt. Nachsicht und Bedachtheit. Also, dass du nicht voreilig bist. Nachsicht, du vergibst und du bist ein ruhiger Mensch. Ein Mensch, der nicht so voreilig ist. Die Voreiligkeit, barakallahu fikum, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat Allah azza wa jal selbst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Rezitieren des Korans untersagt. Allah sagt, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Bewege deine Zunge nicht damit, um dich damit zu beeilen. إن علينا جمعه وقرآنه. Gewiss, uns obliegt seine Sammlung und sein Vortrag. إذا قرأناه فاتبع قرآنه. Wenn wir ihn dann verlesen, folge diesem Vortrag. ثم إن علينا بيانه. Dann obliegt uns seine Darlegung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mach langsam. Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn der Nabi alaihi salatu wasallam als Jibril lesen, damit er es nicht vergisst. Also Jibril alaihi salam liest ihm vor und er liest mit. Also gehen wir davon aus, er liest jetzt Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam liest mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, alaikum salam. Warum macht er das? Er will es auswendig lernen. Also der Prozess des Speicherns. Da sagt Allah azza wa jalla, nee, liest nicht mit. Wart, keine Angst. Wir werden den Koran in deinem Herzen festigen. Und wir werden dafür sorgen, dass du ihn vortragen kannst. Also hör zu. Und das ist etwas Pädagogisches. Oder eher Didaktisches. Also, beim Lernen sollst du richtig zuhören. Es gibt viele, die schreiben alles mit, aber verstehen nicht. Du sollst verstehen. Und danach beschäftige dich mit dem Festigen. Also mach das langsam, sachte. Und hier ein weiterer Hinweis ist, Lernen braucht Zeit. Wie Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala in einem Gedicht sagte, derjenige, der lernt, braucht 6 Sachen, Lehrer und so weiter und so fort. Und dazu gehört Zeit. Wir sind voreilig, wir wollen jetzt ganz Koran auswendig können. Und wenn nicht, dann fange ich erst gar nicht an zu lernen. Und ich will jetzt Obermufti werden. Wenn ich nicht jetzt Obermufti werde in einem Jahr, dann fange ich erst an, gar nicht zu lernen. Das ist die Tücke des Teufels. Er lässt dich voreilig sein, sodass du eben nicht das erreichst, was du erreichen willst. Aber machst du jeden Schritt richtig und zur gebotenen Zeit, dann wirst du, inshallah ta'ala, vieles erlangen. Ein weiteres Beispiel für die Voreiligkeit ist der Hadith, dass Aisha radiallahu anha sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Aisha radiallahu anha sagte, O Aisha, Allah ist gütig und liebt Güte. Und er gibt für Güte, was er für Härte nicht gibt. Und was er für nichts anderes gibt. Also, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha, guck mal. Du sollst nachsichtig sein. Was war der Grund? Und zwar kamen einige Juden damals und haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt mit den Worten, Assalamu alaik. Natürlich, wenn man das schnell ausspricht, hört es sich an wie Assalamu alaik, Assalamu alaik, Assalamu alaik. Ja, da war das jetzt Salam oder was war das? Aisha radiallahu anha hat das gehört und hat verstanden, was die sagen. Und Assam, also der Tod, mögest du sterben. Also sie haben ihm den Tod gewünscht. Da sagte Aisha, und über euch der Tod und der Fluch. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Aisha, nicht so. Subhanallah. Guckt mal, wie nachsichtig der Prophet ist, alaihi salatu wassalam. Und deswegen bei der Da'wah, Da'wah ist immer mit Nachsicht. Weil einige, wenn sie Da'wah machen, sind sie hart. Härte ist nicht. Härte, bist du Richter? Okay, das gibt es nicht Nachsicht. Du musst Urteil fällen, das war's. Du bist ein Richter. Aber wir sind keine Richter. Wir sind Aufklärer. Wir behandeln die Menschen. Der Arzt, ist der hart oder liebevoll und sanftmütig? Ja, das packen wir schon. Ja, ich weiß, es ist schwierig, aber das machen wir. Inshallah ta'ala. Der Arzt sagt dir nicht, warum bist du schon wieder krank? Ja? Warum hast du das? Er weiß ganz genau, der Mensch ist schwach. Manchmal nimmt er die Medikamente nicht ein und so weiter und so fort. Und so müssen wir mit den Menschen umgehen. Diese Leute wünschen den Tod dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt zu Aisha, nicht so bitte. Das ist eine gewaltige Lehre. Also hat er Aisha radiallahu anha getadelt, dass sie voreilig war in ihrer Antwort. Sie natürlich hat das aus Liebe zum Propheten getan, alaihi salatu wassalam. Der wird hier beleidigt. Dem wird hier der Tod gewünscht. Aber ein Nabi sallallahu alaihi wasallam ist nachsichtig. Weil er will ja, dass die Leute zum Islam kommen. Er freut sich nicht, dass die Hölle voll wird. Ganz im Gegenteil. Sondern er möchte, dass die Menschen ins Paradies kommen. Aber Allah leitet recht. Er hat nicht die Möglichkeit, die Menschen recht zu leiten, im Sinne von, dass die Menschen tatsächlich den Weg einschlagen. Aber natürlich, er hat die Rechtleitung der Aufklärung. Also er zeigt und verdeutlicht. Aber die Rechtleitung zur Befolgung und zum praktischen Umsetzen, das obliegt Allah subhanahu wa ta'ala. Ein weiteres Beispiel der Voreiligkeit erwähnt an-Nabi sallallahu alaihi wasallam im Hadith, unter denen, die vor euch waren, war ein Mann, der eine Wunde hatte. Er war verletzt und hatte eine Wunde. Er verlor die Geduld, nahm ein Messer und schnitt sich damit die Hand auf. Das Blut floss weiter, bis er starb. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat mir mit seiner Seele zuvor geeilt, ich habe ihm das Paradies verboten. Allahu Akbar. Selbstmord. Also, was heißt, mein Diener hat mir mit seiner Seele zuvor geeilt? Also, er hat zuvor gehandelt. Er hat nicht gewartet, bis er stirbt. Er wollte sich das Leben nehmen. Also gemeint ist natürlich jetzt nicht, er wollte sich behandeln, ist aber schief gelaufen. Nee, er wollte sich töten. Denn wenn jemand sich behandelt, richtig natürlich, nicht jetzt den Arzt spielt, obwohl er kein Arzt ist, aber gehen wir mal davon aus, ein Arzt jetzt, aber er macht einen Fehler, unabsichtlich, dann ist er ja kein Mörder. Oder du hast die Medikamenten genommen, so wie man dir es gesagt hat, aber subhanallah, die Medikamente haben Nebenwirkungen und man ist gestorben. Du wolltest dich nicht töten, du wolltest dich behandeln. Das ist ein anderes Thema. Dieser hier, der wollte sich töten. Und An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, wer sich von einem Berg hinabstürzt und sich dadurch tötet, er will sterben und stürzt deswegen, der wird sich in der Hölle hinabstürzen, ewig und auf immer darin verweilen. Möge Allah uns davor bewahren. Und wer Gift trinkt und sich dadurch tötet, dessen Gift wird in seiner Hand sein und er wird es in der Hölle trinken, ewig und auf immer darin verweilen. Und wer sich mit einem Eisen, also Messer oder Schwert, tötet, dessen Eisen wird in seiner Hand sein und er wird sich damit in den Bauch stechen, in der Hölle, ewig und auf immer darin verweilen. Wie können wir das jetzt verstehen? Selbstmord führt also zur ewigen Strafe in der Hölle? Wir wissen ja, die einzige Sünde, für die man ewig in der Hölle bleibt, ist Unglaube, Al-Kufr. Weil Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aber er vergibt alles, was darunter liegt, wem er will. Das bedeutet also, die einzige Sünde, die einen Menschen für ewig in die Hölle bringt, ist Kufr, Unglaube. Egal welche Form, Atheismus, Polytheismus, ist egal welche Form, möge Allah es vor dem Kufr bewahren. Ja, aber hier sagt An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, er wird für ewig darin bleiben. Oder im anderen Hadith, er wird das Paradies nicht bekommen. Oder andere Hadith, in denen es heißt, er wird das Paradies nicht zu riechen bekommen. Nicht mal riechen. Also er wird nicht mal in die Nähe des Paradieses kommen. Wie verstehen wir diese Hadith? Damit ist gemeint, dass derjenige, der diese Sünden begeht, erst ins Paradies kommt, wenn er die Strafe abgesetzt hat in der Hölle. Also er kann nicht erwarten, dass er ohne Strafe ins Paradies kommt, wenn er es nicht bereut. Bereut man, war es das. Die Sünde, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, At-Tawba tajubbu ma qablaha. Reue löscht und tilgt, was davor war. Wir reden jetzt nicht von jemandem, der hat es bereut. Hast du eine Sünde bereut, aufrichtig für Allah azza wa jal, ist die Sünde weg. Das war's. Wir reden hier von jemandem, der hat eine Sünde begangen, hat sie nicht bereut. Jemand hat einen anderen getötet, jemand hat sich getötet. Da sagt An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, der wird nicht ins Paradies kommen. Heißt also, er wird nicht ins Paradies kommen, ohne vorher in der Hölle zu sein. Ja, und was heißt, er wird für ewig darin bleiben? Das bedeutet, seine Strafe in der Hölle wird so lange sein, als ob er ewig dort ist. Wir sagen, boah Junge, das ist ja eine Ewigkeit, obwohl es ein Ende hat, oder nicht? Das heißt, manchmal sagen wir über eine Sache, die hat zwar ein Ende, aber es ist so lang und es geht immer noch weiter und ist immer noch lang und immer noch lang. Da sagen wir was? Junge, das ist ja eine Ewigkeit. Diese Ewigkeit ist hier gemeint. Das heißt, bei den Kuffar, bei den Ungläubigen, ist es eine Ewigkeit ohne Ende. Bei dem anderen ist es eine Ewigkeit, die ist fast unendlich. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, Selbstmord ist eine gewaltige Sünde. Es ist die einzige Sünde, die du nicht bereuen kannst. Wann willst du denn die Sünde bereuen? Du lebst ja nicht mehr. Gibt es irgendeine Sünde, die man nicht bereuen kann? Kufr und Schirk, Atheismus, Buddhismus, schlecht gegenüber den Eltern, Mord, Totschlag, Sinne, Riba, alles kannst du bereuen. Du kannst zurückkehren zu Allah. Selbstmord nicht. Du bist tot, das war's. Wann willst du Yawm al-Qiyamah bereuen? Und daher sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Strafe dafür ist, in der Hölle zu verweilen, sodass du denkst, ich komme da nicht mehr raus. Möge Allah uns davor bewahren. Aber jeder Gläubige, jeder Muslim, also natürlich nicht irgendein Glaube, jeder, der an Allah und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, der wird Yawm al-Qiyamah ins Paradies kommen. Aber der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte uns, Yawm al-Qiyamah wird der glücklichste Mensch, vermeintlich glücklichste Mensch gebracht. Der hatte nie Probleme, hatte ein Leben in Saus und Braus, der hatte alles, was er wollte. Und er wird für einen kleinen Moment in die Hölle getunkt, eingetaucht. Dann wird man ihn fragen, hast du jemals etwas Schönes erlebt? Dann sagt er, nein. Der vergisst alles. Ein Moment, na, ganz kurz, zack und wieder raus. Hast du irgendwas erlebt an Gutes, an Gutem? Nein. Und es wird derjenige gebracht, der hatte das schwierigste Leben. Und der wird für einen ganz winzigen Moment ins Paradies eingetunkt. Und dann wird er gefragt, hast du jemals etwas Schlimmes erlebt? Dann sagt er, nein. Das wissen wir ja, zum Beispiel die Mütter, möge Allah unsere Mütter segnen, Strapazen der Schwangerschaft und Geburt und so weiter. Sobald das Baby da ist, und wie war's? Was denn? Hat alles vergessen. Alles vergessen. Dieser Moment, sie sieht ihr Kind, das war's dann. Was denkst du, wenn du Allah siehst? Fil Jannah. Glaubst du, da wirst du noch irgendwie denken, ja, da gab's mal, oh Junge, diese Zeit, naja, da hatte ich kein Geld und da hatte ich Schwierigkeiten, oh boah, Junge, das war, das. Wann war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil du bist im Luxus pur im Paradies. Also, derjenige, der sich selbst tötet, der war voreilig. Warum nimmst du dir dein Leben? Ja, mir geht's nicht gut und ich kann nicht mehr und ich habe 1000 Probleme und so weiter. Ja, aber es wird doch ein Ende haben. Und dann wirst du alles ersetzt bekommen. Yawm al-Qiyamah. Und es gibt keinen Menschen, der ein Problem hat, wo es nicht einen anderen gibt, der nicht mindestens die gleiche Probleme hat. Du bist nicht der einzige Mensch mit diesem Problem. Aber diese Krankheit ist sehr selten. Siehst du? Hast nicht gesagt einmalig. Selten. Also es gibt andere, die haben auch diese Krankheit. Ja, aber diese Probleme, die haben nur die wenigsten. Siehst du? Also die wenigsten. Also es gibt andere, die haben das auch. Ja, dir geht's gut, du kannst es nicht verstehen. Ja, ich kann dich leider nicht verstehen. Aber Allah. Allah, der dich erschaffen hat, der sieht dich, der hört dich, der weiß, was du durchmachst. Und der Hasanat-Zähler läuft, das ist ja nicht für nichts und wieder nichts. Yawm al-Qiyamah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werden Leute sehen, wie jenen, welchen Lohn die Menschen bekommen, deren Bittgebete in der Dunya nicht erhört wurden. Aber dafür, die Erhörung ist ihr Lohn Yawm al-Qiyamah. Dann wünschen sie sich, hätte Allah mir doch nie ein Dua erfüllt. Weil sie sehen, wie gewaltig der Lohn ist Yawm al-Qiyamah. Es sind nur ein paar Tage. Und dann werden wir diese Welt verlassen und weiterreisen in die nächste Welt. Das schon im Grab fängt der Genuss an, möge Allah unsere Gräber zu Gärten des Paradieses machen. Das Grab, so weit das Auge reicht, Schon mal eine Landschaft gesehen, wenn du mit dem Auto fährst? Hier in Deutschland gibt es ja viele, ja, du fährst in der Autobahn und dann siehst du riesen Landschaften, so Ackerfelder, oder du bist auf der Brücke und da siehst du hier so, ja, so an der Mosel oder sowas ähnliches, ja. Das ist nur im, also das bekommst du schon im Grab. Also wir reden noch gar nicht vom Paradies. Das Grab, nur das Grab ist riesig. Und du lebst in diesem Gebiet, in deinem Grab. Fröhlich, ohne Kummer, ohne Sorgen. Al-Quran bewahrt dich vor der Strafe. Das Fasten beschützt dich vor der Strafe. Das Gebet bringt die Strafen weg. Du bist in Schutz. Das sind alles Bodyguards im Grab. Und das ist nur die, das ist nur das Wartezimmer, wenn man das so sagen kann. Das ist nur zum Warten. Warte, es geht jetzt weiter. Yawm al-Qiyamah. Und Yawm al-Qiyamah. Du stehst auf aus diesem Tod und du bist im Schatten und nebendran das Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du bekommst ein Kelch und trinkst aus Al-Kawthar. Die anderen 50.000 Jahre müssen sie durchmachen, die Sonne über ihren Köpfen, ertrunken in ihrem Schweiß. Und du in dieser Lounge. Und dann heißt es so jetzt über die Brücke, unter der Brücke As-Sirat, lodert die Hölle, aber du bist, zack, bist du da. Zack, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, so schnell wie ein Blinzeln, bist du vor dem Paradies. Subhanallah. Voraussetzung, wir bitten Allah um Vergebung. Voraussetzung, wir bereuen. Ja, aber ich habe schon 5000 Mal die Sünde gemacht und ich mache sie immer wieder bereuen, immer wieder um Vergebung bitten. Solange du um Vergebung bittest, wird Allah dich nicht bestrafen, wie wir in der Ayah gehört haben. Und Allah wird sie nicht bestrafen, wo du noch unter ihnen bist, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Allah wird sie nicht bestrafen, wenn sie um Vergebung bitten. Möge Allah azza wa jal uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessern. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.